Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
Digitale Souveränität ist in Europa in aller Munde. Die Forderung danach steht in Zusammenhang mit der Furcht vor den Folgen der Abhängigkeit von US-amerikanischen und chinesischen Technologien. Auf dem Spiel steht die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Was genau unter dem Begriff zu verstehen ist, was es für die Gestaltung einer souveränen Architektur braucht und wie künstliche Intelligenz die Spielregeln neu bestimmt, erklärt in diesem Podcast Marco Porak, Generaldirektor von IBM Österreich. Ein Gespräch über Resilienz, KI-Souveränität, Leadership, Zusammenarbeit statt Abschottung und das Verständnis eines Designprinzips. Das Interview führt Christian de Nobel.
Wenn in Europa das Buzzword der digitalen Souveränität fällt, dann ist meist von der Fähigkeit von Staaten und Unternehmern die Rede, Technologien und Daten selbstbestimmt steuern und kontrollieren zu können. Digitale Souveränität steht für technologische Unabhängigkeit, oft verstanden in einem geopolitischen Kontext. Für Unternehmen geht es jedenfalls um die Gestaltung einer souveränen digitalen Architektur und am Ende des Tages um technologische Wettbewerbsfähigkeit. Wir wollen uns im heutigen Podcast vor allem diesem technologischen Aspekt widmen. Ich darf dazu im Pressetonstudio herzlich Marco Porak begrüßen. Er ist Generaldirektor von IBM Österreich. Herr Porak, schön, dass Sie da sind.
Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Herr Porak, digitale Souveränität ist in aller Munde, damit unsere Zuhörer auch wissen, worüber wir heute genau sprechen. Wie würden Sie den viel zitierten Begriff gut verständlich definieren?
Naja, tatsächlich haben Sie in der Einleitung ja schon mir aus der Seele gesprochen. Es geht nach unserer Definition, nach meiner Definition darum, Technologie selbstbestimmt zum Nutzen eines Unternehmens oder zum eigenen Nutzen zum Einsatz zu bringen. Und dabei ist das wichtige Wort ist selbstbestimmt. Selbstbestimmt kann dabei vieles heißen. Das kann heißen, wie baue ich eine Architektur, wie habe ich Kontrolle, wie sichere ich meine Daten, wie stelle ich Resilienz her, alle diese Dinge. Aber jedenfalls muss ich das selbst entscheiden können. Das ist das Wesentliche. Und das ist ein Weg oder, ich möchte fast sagen, eine Haltung, die wir als IBM seit jeher vertreten.
Auf all die Aspekte, die Sie genannt haben, werden wir noch im Detail eingehen. Jetzt habe ich eingangs erwähnt, dass die Forderung nach digitaler Souveränität in Europa ja oft mit der Furcht vor Abhängigkeit von ausländischen Technologien einhergeht. Übrigens nicht ganz unbegründet. Ich möchte eine Studie, die in Deutschland durchgeführt worden ist, kurz zitieren, wonach 600 deutsche Unternehmen angegeben haben, dass sie im Schnitt nur 11 Monate wirtschaftlich überleben würden, sollten die digitalen Technologien oder Services nicht mehr aus dem Ausland, vornehmlich den USA und China, sie beziehen können. Jetzt ist IBM ein US-amerikanisches Unternehmen. Muss man sich vor IBM fürchten?
Ja, nein, mit Sicherheit nicht. Vielleicht darf ich die Frage so beginnen zu beantworten, dass die IBM 115 Jahre alt ist auf der Welt und seit 98 Jahren in Österreich und in vielen anderen europäischen Ländern ähnlich lange vertreten ist. Und ich glaube, wir sind in diesen 98 Jahren, das darf ich in aller Bescheidenheit behaupten, immer ein verlässlicher und loyaler Partner für österreichische und andere europäische Unternehmen und Behörden gewesen. Und ja, das stimmt, dieses Stichwort oder ja, das Stichwort digitale Souveränität ist, glaube ich, in der öffentlichen Wahrnehmung hat es an Wichtigkeit gewonnen in den jüngeren geopolitischen Entwicklungen, die auf der Welt stattfinden. Aus einer IBM-Perspektive ist digitale Souveränität aber nicht nur mit Geopolitik verbunden. Im Gegenteil, es ist kein statischer Zustand, kein Zustand, den man plötzlich erreichen muss, sondern das ist eher ein Designprinzip, wie ich vorher schon gesagt habe. Und dieses Prinzip oder mit diesem Prinzip können unterschiedliche Ziele verfolgt werden. Und eines davon ist zum Beispiel Regulatorik, das spielt dabei eine große Rolle. Aber auch, dass man mit technologischer Entwicklung mithalten können muss unter all den, sagen wir mal, Limitationen, die halt die Märkte in verschiedener Art und Weise bieten. Und dieses Designprinzip, habe ich schon vorhin gesagt, verfolgen wir lange bevor das jemand als digitale Souveränität öffentlich bezeichnet hat in der Vielfältigkeit, in der es heute passiert.
Das heißt, wenn sich jemand fürchtet in diesem Fall vor einer Abhängigkeit, dann wird ganz oft gleich der Ruf laut, dann schotten wir uns ab. Das ist sozusagen nicht der Weisheit letzter Schluss und die Folge aus dieser Angst.
Aus meiner Sicht ganz bestimmt nicht. Ja, wie schon gesagt, es geht um Autonomie, es geht um Selbstbestimmtheit, aber es geht natürlich auch um globale Zusammenarbeit im Sinne der Innovation. Und Innovation kann da vieles bedeuten. Das kann natürlich bedeuten, Produktentwicklung unter Verwendung modernster Technologien, die halt nicht nur aus Europa kommen. Das kann aber auch Prozessinnovation bedeuten. Das kann bedeuten, wie kann ich mein Unternehmen effizienter machen, zum Beispiel unter Verwendung von AI im Unternehmensprozess und ähnliche Dinge mehr. Eine Abschottung halte ich für alle beteiligten Parteien, die sich voneinander abschotten, in der Regel für eine ganz schlechte Idee.
Ist ja auch widersprüchlich, weil wenn es um Innovation geht, dann wird die ja in der Regel gemeinsam gestaltet. Das heißt, man profitiert von den Ideen anderer und sich abzuschotten wäre dem abträglich.
Ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung, dem kann ich durchaus zustimmen, ja.
Allgemein gesprochen noch einmal, also nicht jetzt auf IBM bezogen, es gibt diesen Begriff des Sovereign Washing in Anlehnung an das Greenwashing und bezeichnet die Praxis vor allem von großen Technologiekonzernen, dass ihre IT-Produkte oder Cloud-Dienste als europäisch und sicher und digital souverän vermarkten und in der Realität fehlt aber dann eine echte Unabhängigkeit, weil sie weiter dem ausländischen Recht unterliegen oder die Kontrolle über die Verschlüsselungsschlüssel beim Anbieter bleiben. Also da werden sozusagen Kunden getäuscht. Beziehe mich jetzt nicht auf das Unternehmen IBM, sondern ganz allgemein. Ist dieses Sovereign Washing ein Problem oder ist das auch nur eine unbegründete Furcht?
Das möchte ich so allgemein nicht beurteilen. Ich möchte es eher für uns sagen. Ich persönlich gebe mich diesem Sovereign Washing, um diesen Begriff zu verwenden, nicht hin. Es ist eindeutig so, dass IBM ein amerikanisches Unternehmen ist und dagegen spricht zunächst einmal überhaupt nichts. Ja, es ist auch so, dass IBM Österreich eine österreichische GmbH ist, aber ich würde das nicht verwenden, um zu behaupten, dass wir nicht als amerikanisch headquartertes Unternehmen natürlich auch den entsprechenden Regimen unterliegen. Und die sind ja zum Teil durchaus auch vernünftig. Das muss man ja an der Stelle dazu sagen. Also ich gebe mich einem Sovereign Washing nicht hin. Viel wichtiger ist mir, wie ich schon gesagt habe, dass wir Lösungen anbieten können, die eben echte, im Sinne von technologisch echter Souveränität ermöglichen. Und ich möchte gerne das aufgreifen, was Sie gesagt haben, zum Beispiel zum Thema Schlüssel. Das ist eine so eine Sache, wo die IBM eine Vorreiterin war und ist. Ich glaube, wir sind noch immer recht allein mit dem Angebot, dass zum Beispiel Kunden, die unsere Produkte verwenden, unsere Cloud auch verwenden, ihren eigenen Schlüssel behalten können. Also das heißt, wir bekommen gar nie die Daten unverschlüsselt zu Gesicht, weil der Kunde den Schlüssel hält. Also wir können auch keine Schlüssel wegnehmen oder wegsperren oder nicht mehr hergeben, weil der bleibt immer beim Kunden. Das ist ein Aspekt. Ein zweiter Aspekt, und das wissen tatsächlich viele nicht über die IBM, ist, dass IBM ein ich glaube sogar der größte einzelne Open-Source-Contributor ist und wir sehr stark in unseren Produkten und Angeboten auf Open-Source setzen. Und Open-Source, wie man weiß, wird von Communities entwickelt. Und es gibt Open Source in der Regel als ganz offene Versionen im Sinne, das kann jeder einfach verwenden und sich aus der Community runterladen. Und dann gibt es halt Angebote, die Hersteller wie IBM erweitern, verfeinern, mit Wartung versehen und ähnliche Dinge. Aber das kann man, aber muss man ja nicht. Ja, also das heißt, insofern man Open Source verwendet, ist das für sich auch schon ein Garant, dass man diese Abhängigkeit gar nicht erst eingeht.
Sie haben von Lösungen gesprochen, auf die wollen wir jetzt näher eingehen. Aus Unternehmenssicht, wie baut man eigentlich ganz grundsätzlich eine souveräne Architektur auf? Was sind die Aspekte? Sie haben schon einige davon genannt. Ich weiß, das ist ein großes Thema, das jetzt ein bisschen den Rahmen sprengt. Aber vielleicht, wenn Sie auf die Basics eingehen, worauf kommt es tatsächlich an, wenn ich an Begriffe wie Resilienz, Zugriffsrechte, Verschlüsselung etc. denke?
Also das ist wirklich eine große Frage und ich versuche mich kurz zu halten, weil da kann ich mich manchmal verlieren in diesem Thema. Erstmal, wir schauen auf Souveränität in unterschiedlichen, wir nennen das Layern. In der öffentlichen Diskussion werden ja in erster Linie meiner Wahrnehmung nach zwei Dinge diskutiert. Das eine ist das große Thema Cloud als Infrastruktur, als durch möglicherweise ausländische Unternehmen gemanagte Infrastruktur. Und das andere ist das Thema Daten. Wo liegen meine Daten, ist im Regelfall die Frage. Ich glaube aber, dass das Thema Souveränität, wenn man es in der Gesamtheit betrachtet, viel mehr ist und diese beiden Dinge sozusagen fast ein bisschen die beiden Enden der Skala sind. Aber beginnen möchte ich eigentlich damit, dass man sich über Souveränität einmal Gedanken machen muss im Sinne von, was ist eigentlich mein regulatorischer Rahmen, in dem ich agiere? Wie kann ich sicherstellen, dass ich einschlägige Richtlinien einhalte? Und wenn ich jetzt sage sicherstellen, dann meine ich damit nicht nur, dass das auf irgendeiner Unternehmensdokumentation, die gut gehütet in einer Schublade liegt, stattfindet, sondern dass es wirklich auch technologisch umgesetzt werden kann, dass man Kontrollmöglichkeiten hat, dass man von Systemen auch durchaus gewarnt wird, wenn man zum Beispiel Daten irgendwo hält, wo es gegen die DSGVO widersprechen könnte. Eines von vielen, vielen Beispielen. Das ist sozusagen ein bisschen die Basis. Dann gibt es tatsächlich die technologische Souveränität, wo es darum geht, wie treffe ich zum Beispiel Infrastrukturentscheidungen, wie baue ich, wir sprechen von hybriden Clouds. Also ich werde bestimmt kein Anti-Cloud-Plädoyer halten, nichts läge mir ferner. Cloud hat absolut seine, also im Sinne von Public Cloud hat absolut seine Berechtigung für ganz viele Workloads. Aber vielleicht gibt es andere Workloads oder andere Daten, die ich im eigenen Rechenzentrum haben möchte, aus unterschiedlichen guten Gründen. Und dann muss ich eine hybride Cloud bauen. Soll heißen, grundsätzlich den Cloud-Mechanismen im Sinne der technologischen Mechanismen folgend, aber eben im eigenen Rechenzentrum im Verbund mit Infrastrukturen zum Beispiel aus öffentlichen Clouds. Wie gestalte ich dazu auch meine Prozesse? Wie manage ich diese Prozesse? Wie manage ich diese hybride Cloud? Ich glaube, man kann sich vorstellen, dass das eine gewisse Komplexität mit sich bringt. Und dafür gibt es eben auch von uns entsprechende Produkte. Allen voran OpenShift, das wir mit Red Hat mitgekauft haben und weiterentwickeln. Und dann geht's darum, jetzt habe ich Regulatorik, jetzt habe ich Infrastruktur ausgewählt, jetzt geht es darum, wie kann ich das operationalisieren? Wie kann ich automatisieren in dieser Komplexität? Wie kann ich Resilienz schaffen? Also wie kann ich mir, Resilienz haben Sie angesprochen, wie kann ich mir überlegen, liegen meine Daten vielleicht an einem Ort oder an zwei Orten? Wie kann ich meine Daten von einem Ort zum anderen möglichst per Knopfdruck bringen? Wie mache ich Backups? Wie mache ich Cybersecurity? Wie stelle ich zum Beispiel gerade im Zeitalter der AI sicher, dass meine Applikationen nicht angegriffen werden können? Die Diskussion ist entbrannt in den letzten Wochen und Monaten, dass AI-Modelle auch durchaus dazu verwendet werden, um Schwachstellen in Software zu identifizieren und entsprechend auch dann auszunutzen. Und last but not least, ganz, ganz wesentlich, sozusagen ein vierter Layer dann, ist dann der Layer der AI-Souveränität. Und da geht's dann, da kommt dieser Datenaspekt noch eine wesentlich höhere Bedeutung, nicht? Da geht's ja nicht nur darum, wo liegen meine Daten, sondern A, sind meine Daten, wie sage ich das jetzt richtig, verwendbar? Sind sie in der richtigen Qualität? Und nicht nur, wo liegen sie, sondern auch, wie gehen Modelle, die ich verwende, damit um? Werden meine Daten in ein Modell trainiert, ohne dass ich es weiß? Oder möchte ich eigene Modelle haben, im eigenen Rechenzentrum, mit eigener Infrastruktur darunter, wo ich sehr genau kontrollieren kann, was mit meinen Daten passiert? Und nochmal, es geht nicht um einen Zustand, es geht nicht um an einem Datum X mache ich da einen Haken dran, sondern es geht darum, das im täglichen Betrieb zu kontrollieren und zu steuern. Das heißt, ich muss mir auch überlegen, wie halte ich meine Modelle korrekt? Wie sorge ich dafür, dass da nicht Daten verwendet werden, die ich vielleicht nicht verwenden darf oder nicht verwenden will? Dass also Modelle nicht irgendwelche Eigenschaften entwickeln, die ich als Unternehmen gar nicht haben möchte. Also nicht nur, aber insbesondere natürlich, wenn es auch um meinen Kontakt mit Kunden geht. Ja. Und das sind Fragestellungen, die man sich auf diesen verschiedenen Ebenen eben stellen muss, um Souveränität aus meiner Sicht sozusagen gesamtheitlich zu betrachten. Und ich glaube, wenn ich das gesagt habe, dann wird umso deutlicher, dass Zusammenarbeit dabei sicher hilft. Ja, weil das ist schon eine Komplexitätsstufe, für die man ein bisschen Know-how braucht. Und ich glaube, da können wir eben auf 115 Jahre Know-how zurückgreifen und unseren Kunden das zur Verfügung stellen.
Also Sie haben sehr eindrücklich festgelegt, dass es eine enorm komplex ist. Haben Sie das Gefühl, dass, wenn ich jetzt von Österreich spreche, dass die Unternehmen das ihnen die Tragweite des Themas erstens bewusst ist, also die Bedeutung von digitaler Souveränität und die Folgen, wenn diese souveräne Architektur nicht im Unternehmen implementiert ist? Und Frage zwei, ob Sie dieser Aufgabe auch gewachsen sind, sie umzusetzen? Also das ist ja ein offensichtlich langfristiger Prozess, der auch strategisch implementiert sein muss, der von der Führungsspitze der Unternehmen gedeckt werden muss. Passiert das alles ausreichend? Man kann es jetzt nicht für jedes Unternehmen sagen, aber ganz grundsätzlich, wie sehen Sie da die Lage in Österreich?
Naja, also ich glaube, das ist in Österreich wie anderswo auch sehr unterschiedlich. Ehrlich gesagt, die Kunden, mit denen ich im Großteil zu tun habe, ja, die sind sich den Fragestellungen, den Risiken, den Entwicklungen durchaus bewusst. Das sind natürlich große, namhafte Unternehmen, die entsprechend auch eigenes Expertentum haben. Wir haben dazu aber auch immer wieder Studien, durchaus auch weltweit, wo es dann durchaus auch spannende Ergebnisse gibt, nämlich auch, dass sich dann doch ein guter Teil, wenn nicht zu sagen ein Großteil der Unternehmen, zwar ihrer Abhängigkeit bewusst sind, aber nicht so genau wissen, wie sie eigentlich stattfindet. Also da komme ich darauf zurück, wie manage ich Modelle, was passiert tatsächlich, wenn ein Modell nicht mehr da ist. Das kann ja auch, und das muss ja nicht heißen, dass jemand einen Kill-Switch betätigt hat, der so gern zitiert wird, sondern das kann sich einfach weiterentwickelt haben. Es hat einfach ein neues, ist eine neue Situation. Und da, glaube ich, gibt es schon noch, wie soll ich sagen, Aufholbedarf bei vielen Unternehmen, sich dessen noch besser bewusst zu werden. Ich meine damit kein spezielles Unternehmen. Wie gesagt, es ist stark unterschiedlich. Ja. Und wir sind gerne bereit, da zu helfen, das auch entsprechend zu analysieren und dann Architekturen zu gestalten.
Haben Sie das Gefühl, dass es Sinn machen würde in Unternehmen, wenn es eine eigene Stabstelle gibt, die sich sozusagen diesem Thema widmet, oder ist das Chefsache einfach und wird nach unten delegiert?
Also zunächst einmal, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Gerade wenn wir über AI reden, möchte ich jetzt ein bisschen flapsig sagen, ich glaube, vielerorts wurde mit AI, in vielen Unternehmen wurde AI sozusagen am Anfang spielerisch verwendet. Man hat viele Dinge ausprobiert und Dinge haben sich dann so ein bisschen verselbstständigt. Ich gehe einen Schritt weiter, dann dort habe ich beobachtet, wie man sozusagen auf irgendeinen unliebsamen Prozess quasi ein AI-Modell bildlich jetzt draufgeschmissen hat und gesagt hat, dann macht das in Zukunft irgendwas automatisch. Da gibt's einen Stehsatz, der von mir oder von uns, den ich gern verwende, und der heißt Never automate a bad process. Ein schlechter Prozess, den man automatisiert, der produziert in kürzerer Zeit mehr schlechte Ergebnisse. Also das kann natürlich nicht Sinn der Übung sein. Und um auf die Frage zurückzukommen, ist das Chefsache oder Stabstelle? Ein AI-Projekt, auch und besonders im Kontext der vorher diskutierten Souveränität, muss, glaube ich, immer als Transformationsprojekt verstanden werden. Das heißt, muss man gerade im Unternehmensbereich anschauen, wie sind meine Prozesse, welche Prozesse brauche ich möglicherweise nicht mehr, welche kann ich eliminieren, die Prozesslandschaft, die überbleibt, dann so simplifizieren, wie man es ohnehin bräuchte als Unternehmen, und dann davon Teile oder gesamtheitlich, das liegt dann natürlich in der Situation, dann automatisieren. Und damit bin ich der Meinung, muss das Chefsache sein. Ja, diese Unternehmensprozesse im Einklang mit den Unternehmenszielen dann mit AI zu versorgen. Dass dann entsprechende Experten und Expertinnen in den IT-Abteilungen die Umsetzung übernehmen, ist, glaube ich, selbstverständlich. Aber ich glaube, es ist ganz wesentlich, dass das von der Unternehmensführung getragen wird.
Bei den beiden Stichworten Chefsache und Resilienz, das jetzt schon öfters gefallen ist auch, da habe ich in einem Interview mit Ihnen gelesen, dass Sie von Leadership für Resilienz sprechen. Sie haben jetzt schon mehrfach irgendwie das Thema umkreist, aber können Sie uns nochmal genauer sagen, was damit gemeint ist? Erstens mal die Bedeutung des Wortes Resilienz im Kontext der digitalen Souveränität und was Leadership für Resilienz heißt, anschließend an das, was Sie jetzt mit der Chefsache
gesagt haben. Also Resilienz, glaube ich, heißt ganz im Allgemeinen, die Fähigkeit, mit Veränderungen umgehen zu können. So definiere ich sie in meinem Kopf. Und das ist das fußend auf all dem, was ich vorher über
das
Architekturen
auf
gesagt habe.
Transformationsprozess
das knüpft dort an. Ich muss mir eine Architektur schaffen, die mit Änderungen umgehen kann. Und nochmal, das hat jetzt nichts mit einer geopolitischen Situation zu tun, das meine ich jetzt gar nicht, sondern es ist ganz im Allgemeinen richtig. Märkte ändern sich, mein Unternehmensziel ändert sich, Kunden ändern sich, was auch immer passieren mag, ich muss damit umgehen können, ganz im Allgemeinen. Und was ich mit Leadership meine dabei, ist wiederum ganz besonders im AI-Kontext, wie ich es jetzt auch gerade gesagt habe. Da geht es ganz viel um konsequente Umsetzung. Es geht auch um kulturelle Steuerung. Transformationsprozesse haben immer auch was mit Unternehmenskultur zu tun. Wie nehme ich meine Leute mit auf der Reise? Wie mache ich Ausbildung? Wie stelle ich eben sicher, dass mein Unternehmen resilient tickt? Das ist ja nicht sozusagen nur eine Überschrift, sondern das muss ja das Unternehmen in der Gesamtheit auch tragen. Ja. Und damit hat es ganz große Leadership-Aspekte.
Sie haben auch gesprochen von Autonomie und Innovation. Jetzt ist das etwas, was Hand in Hand gehen kann, aber auch was sich widersprechen kann, wenn ich das richtig verstehe. Wie bringt man die beiden Aspekte unter einem Hut? Also, dass ich einerseits autonom handeln kann, was ja schon auch damit zu tun hat, dass ich von außen, also dass ich selbstständig bestimmen kann, steuern und kontrollieren, und gleichzeitig Thema Cloud, ich will innovieren, ich will auch andere Unternehmen, anderes Know-how ins Boot holen. Ist es einfach im Sinne der digitalen Souveränität, die beiden Aspekte Autonomie und Innovation unter einen Hut zu bringen, oder braucht es eine spezielle Zugangsweise?
Also ich sehe den Widerspruch offen gesagt nicht ganz. Schon in den Worten selber liegt aus meiner Sicht kein Widerspruch. Ich kann doch selbst bestimmt sein und trotzdem interessiert an Innovationen mit anderen. das man könnte das auch von der Digitalität, also von der digitalen Welt mal einfach auch abstrahieren. Ja, das gilt im Leben ja auch im Allgemeinen. Ich kann selbstbestimmter Mensch sein und trotzdem am Meinungsaustausch mit anderen interessiert sein.
Ich habe es als Widerspruch insofern angesprochen, als dass viele wahrscheinlich verwechseln, die Selbstbestimmung mit einem sturen Fokus auf sich selbst, ohne dass man von außen Meinungen einholt und somit dann auch nicht offen für die Innovation ist.
Gut, das wäre, glaube ich, ganz im Allgemeinen nicht wahnsinnig clever.
Absolut, das wäre in diesem Sinne der Abschott, wo wir schon am Anfang gesagt haben, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss.
Ja. Genau, also nein, also ich glaube, die ganze Geschichte zeigt das, oder? Wenn viele Partner miteinander zusammenarbeiten, kommt in der Regel mehr dabei raus, als wenn das jeder versucht, für sich selbst zu machen. Also insofern Partnerschaften, um gemeinsam zu innovieren, glaube ich, darüber braucht man meiner Meinung nach gar nicht viel diskutieren. Und das widerspricht sich aus meiner Sicht nicht mit technologischer Selbstbestimmtheit.
Thema künstliche Intelligenz kommen wir logischerweise nicht herum. Sie haben es ohnehin schon oftmals angesprochen jetzt in den letzten Minuten. Die digitale Souveränität war ja immer schon wichtig im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit. Aber mit der zunehmenden Verbreitung von künstlicher Intelligenz ist sie aber jetzt zu einem entscheidenden Asset geworden und zu einer entscheidenden Anforderung. Sie haben einiges von der künstliche Intelligenz schon angesprochen, was sich hier verändert. Wie würden Sie es denn nochmal auf den Punkt bringen? Wie verändert KI das gesamte Thema der Souveränität? Also tut es das auch grundsätzlich oder geht es hier nur wieder um technologische Feinheiten und Weiterentwicklungen?
Also ich glaube, vieles von dem, was Ihnen mir zu dieser Frage vorgeht, habe ich tatsächlich schon angesprochen und ich möchte mich jetzt im Sinne der Zuhörenden auch nicht so sehr wiederholen. AI bringt große Vorteile mit sich in vielerlei Hinsicht, aber eben auch neue Notwendigkeiten in der Überlegung, was zum Beispiel den Umgang mit Daten betrifft. Die, sagen wir mal so, der Connect zwischen Input und Output von meinen Daten ist in AI nicht mehr so linear, wie wir das gerne früher in der IT gewohnt waren. Ein Aspekt, den ich vielleicht noch nicht so beleuchtet habe, der aber, glaube ich, durchaus auch wichtig ist, genau in diesem Zusammenhang Datensouveränität im Zusammenhang mit KI, ist tatsächlich auch eine bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema KI selbst. Damit will ich meinen, man muss schon wissen, was man da tut, wenn man KI einsetzt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man diese Kompetenzen eben auch im ganzen Unternehmen fördert. Nicht nur in den IT-Abteilungen, sondern in den Fachbereichen, die dann täglich in ihren Prozessen, in ihrer Tätigkeit an einer oder anderen Stellen mehr oder weniger ausgeprägt mit AI auch arbeiten. Also zum Beispiel dieses Thema Schatten-IT, das es früher auch immer gab, das wird im AI-Kontext nochmal, möchte ich sagen, nochmal wichtiger, nicht? Wenn Mitarbeitende beginnen, sozusagen im Alleingang mit Modellen zu arbeiten und dort möglicherweise mit Unternehmensdaten umzugehen. Da braucht es auch eine Meinungsbildung, würde ich sagen, oder einen Kodex bis hin zu technologischen Vorkehrungen, das einfach auch zu unterbinden. Und da bringt AI neue Aspekte in der Souveränität mit, auch was diese unternehmenskulturellen Fragen betrifft. Und darüber hinaus, was wir noch nicht besprochen haben, ist vor allen Dingen auch das Thema Public AI, eben also dann doch im Government, im Regierungsbereich, wollen, müssen möglicherweise auch regulatorisch und Governments und Behörden eigene AIs aufbauen in eigenen Rechenzentren. Und das sind auch Themen, die da mit der Einführung von AI natürlich auch eine neue Rolle spielen.
Haben Sie generell, also da gibt's ja auch Gleichklang, wenn ich das jetzt richtig verstehe, zwischen dem Umgang mit der künstlichen Intelligenz, dem Umgang mit dem Thema digitale Souveränität. Das ist ein Prozess, das hat viel mit Regulatorik zu tun, das hat damit zu tun, dass es strategisch im ganzen Unternehmen durchdacht sein muss, gleichzeitig Chefsache. Das läuft so ein bisschen parallel, die beiden Dinge. Haben Sie das Gefühl, dass die Unternehmen auf einem guten Weg sind, das umzusetzen, es nicht nur verstanden zu haben, oder liegt da noch sehr vieles im Argen?
Auch das wieder kann man, glaube ich, nicht verallgemeinern. Ich kenne Unternehmen, die wahnsinnig weit sind in dem Prozess, die sich sehr ausführliche Gedanken gemacht haben, die unheimlich umfassend die Dinge betrachten, die, von denen ich auch gesprochen habe. Und dann kenne ich Unternehmen, die ja noch eher am Anfang der Reise sind. Also ich würde es nicht verallgemeinern. Ich glaube, dass verstanden ist, welche Vorteile AI haben kann. Ich glaube, dass erste Erfahrungen gemacht wurden mit AI in so gut wie jedem Unternehmen, an das ich denke. Es gibt auch viel Diskussion darüber, die waren auch oft nicht so erfolgreich, wie man es sich erwartet hätte. Und ich glaube, in der Regel liegt das eben daran, dass gewisse Vorarbeiten nicht ausführlich genug unternommen wurden. Also Datenqualität beispielsweise, sind meine Daten überhaupt bereit für AI, habe ich die zur Verfügung, welchen Prozess schaue ich mir an, welchen nicht. Also sozusagen eine wirkliche Auswahl da, eine bewusste Auswahl auch zu treffen. So würde ich das zusammenfassen. Also Bewusstsein ist bestimmt da, die Unternehmen sind unterschiedlich weit in der Reise. Das, was man schon zusammenfassen kann, vielleicht auch in diesem Kontext der Frage, wie sehr verwendet man AI im Unternehmen, wir sind der Meinung, dass wir uns gerade in einer Reise befinden, wo man sagt, bisher hat man Unternehmensprozess gemacht und da irgendwie AI, flapsig gesagt, dran gestoppelt. In Zukunft oder beginnend in der Gegenwart wird AI eine immer zentralere Rolle im Unternehmensprozess auch spielen. Ja. Und dabei ist es ganz wichtig zu sagen, in der Unterstützung von Menschen im Unternehmen, also repetitive Tätigkeiten abzunehmen und den Fachexperten und Fachexpertinnen eben Freiraum zu geben, die Dinge zu tun, für die sie brennen. Ja.
Was ich heute aus dem Gespräch gelernt habe, dass es um die Verquickung von Autonomie und Innovationsfähigkeit geht, dass das in keiner Form ein Widerspruch ist. Sie haben ganz am Anfang als zentrales Statement gesagt, Kundendaten sind Kundendaten und bleiben auch Kundendaten. Genau. Soweit Ihre Antwort auf die umgehende Furcht, ob dem nicht so ist. Digitale Souveränität, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist vor allem kein statischer Zustand, sondern ein Designprinzip. Da geht es um regulatorische Anforderungen und technologische Entwicklungen und damit muss sich die Souveränität auch weiterentwickeln. Und vielleicht als größte Essenz des Gesprächs, es geht hier keinesfalls um Abschottung, sondern um Zusammenarbeit. Etwas, das ganz allgemein, glaube ich, fürs Leben festgehalten werden kann. Und in dem Sinn bedanke ich mich herzlich für das Gespräch.
Vielen lieben Dank, hat Spaß gemacht.
Das war der Pressepodcast zum Thema Digitale Souveränität – ein Wegweiser zur Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Vielen Dank fürs Zuhören.